Im Anschluss an den heutigen Abend und auch an die nächsten beiden Abende laden wir dann, wenn Sie Interesse haben, noch zu einem Zoom-Meeting ein. Wie das dann stattfindet, das sage ich Ihnen anderen am Ende dann dieses Abends sagen. Ich habe mir jetzt einfach vorgenommen, mal sehen, ob es gelingt, dass die einzelnen Themen, die ich jeweils an den Abenden so vornehme, wenn reale Menschen mit mir da verbunden sind, dass ich versuche, einfach so diese Themen, ein Thema nach dem anderen, Ihnen einzubringen, Ihnen vorzustellen und das bei Ihnen natürlich zu belassen. Ich kann ganz schlecht natürlich jetzt die einzelnen Reaktionen abfangen und auch die Fragestellungen aufnehmen. Aber vielleicht gelingt es uns, im Anschluss noch die eine oder andere Frage zu beantworten oder wir kommen sonst auf irgendeine Art und Weise in Kontakt, wie auch immer das sein mag. Also Glaubensgrundkurs online auf der La Höhe, unsere Premiere startet. Wenn ich so normalerweise einen Glaubensgrundkurs halte, dann ist meine erste Fragestellung eigentlich die, wie man so einen Glaubensgrundkurs überhaupt definiert. Oder anders gefragt, für wen ist der denn gut? Und allein da ergibt es natürlich schon ein ganzes Spektrum. Also ein Glaubensgrundkurs kann gut sein für Menschen, die selber schon ganz, ganz lange mit Jesus Christus verbunden sind, an ihn glauben und ihr Leben auf ihn gegründet haben. Dann ist das wie so eine Art Check, wie so eine Art Befestigung, Bekräftigung der eigenen Glaubensüberzeugung. Das tut gut. Es ist wie so eine Art Auffrischung oder man kann auch mal eher sagen, wie so eine Art TÜV. Wenn man noch einmal überlegt, was sind eigentlich die Grundlagen unseres Glaubens, auf die wir da uns jeden Tag ganz selbstverständlich beziehen. Ein Glaubensgrundkurs kann auch gut sein für die, die eigentlich so im Laufe ihres Lebens gemerkt haben, sie sind irgendwo im christlichen Umfeld zu Hause, aber so eigentlich wissend, was das eigentlich ist und welche Basis sie da eigentlich haben, das ist ihnen noch gar nicht klar. Und sie brauchen ein wenig Orientierung und Klarheit. Und ein Glaubensgrundkurs ist natürlich eine mögliche Hilfe für die, die sich erstmal grundsätzlich über den christlichen Glauben informieren wollen und selber dann die Möglichkeit haben wollen, selber zum christlichen Glauben zu kommen, sich zu entscheiden, Christen zu werden. Zu welcher Gruppe auch immer sie sich in diesem Augenblick zählen würden, so zeigt die Erfahrung, so kann ein Glaubensgrundkurs eigentlich ganz sinnvoll genutzt werden. Klar, das Ganze heißt Grundkurs, weil wir nur eine ganz begrenzte Zeit haben und versuchen, diese elementaren Einstiegsfragen zu klären, die immer wieder auftauchen, wenn man sich über den christlichen Glauben Gedanken macht. Und das fängt eigentlich schon genau bei diesen beiden Vokabeln an, christlicher Glaube. Beginnen wir einmal bei der einen Vokabel, beginnen wir bei der Vokabel Glaube. Es geht um einen Glauben. Und in der deutschen Sprache ist das mit dem Stichwort Glauben so eine Sache. Das ist eine gewisse Schwierigkeit, dass wenn Sie normalerweise in Ihrem Alltag die Vokabel Glauben benutzen, dann relativ oft so, nehme ich mal an, gar nicht in einem christlichen, religiösen Umfeld, sondern ganz normal in Ihrem Alltagsreden. Also Sie glauben, dass es morgen regnen wird. Sie glauben, dass das Päckchen tatsächlich morgen eintrifft. Nein, da merken Sie schon, was so Glauben meint. Glauben meint ein gewisses Annehmen, Hoffen, Wahrnehmen, Ahnen, Wünschen, Abwägen. Aber es liegt in dem Gebrauch, wie wir das Wort einsetzen, immer so auch ein Stück ein Unsicherheitsfaktor drin. Also wenn ich weiß, dass etwas geschieht, ist es zu unterscheiden von dem, ich glaube, dass es geschieht. Also ich weiß, das Päckchen kommt, ist ein Unterschied als ich glaube, ich nehme an, ich ahne. So, und wenn wir jetzt von diesem normalen Verständnis von Glauben das hinübertransportieren in die christliche Glaubensreligionswelt, dann denken wir, dass da das Wort Glaube genauso ein gewisses Ahnen, Hoffen, Wünschen, Meinen bezeichnet. Und das ist tatsächlich ein erster ganz, ganz wichtiger Irrtum. Darüber kann man sich nun in einem Glaubensgrundkurs informieren. Das Wort Glauben, wie wir es im christlichen Bereich von der Bibel her benutzen, hat eine andere Bedeutung als im umgangssprachlichen. Im christlichen von der Bibel her kommenden meint der Vokabel Glauben ganz schlicht und einfach, ich vertraue. Ich vertraue. Elementare Übersetzung für Glauben, ich vertraue. Wenn ich eine Glaubensbeziehung zu Jesus Christus habe, dann habe ich eine Vertrauensbeziehung zu ihm. Wenn ich an Jesus Christus glaube, dann vertraue ich ihm. Und das ist eine Vokabel, die hat eine ganz andere Bedeutung. Wenn Sie sich einmal bewusst machen, wem Sie tatsächlich vertrauen, dann entdecken Sie sehr, sehr, sehr schnell, dass Vertrauen eine ganz besondere Qualität darstellt. Personen, denen ich vertrauen kann, denen ich ganz vertrauen kann, die sind für mich, die sind für Sie sehr, 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 sehr wesentlich. Und Sie haben natürlich so ein abgestuftes Verhältnis von Vertrauensgewichtungen. Sie könnten vielleicht als Kindern Ihren Eltern natürlich vertrauen, das ist normal und gesund, hoffentlich war es so. Das war für Sie feststehende Größe, Papa, Mama, den Eltern zu vertrauen. Sie sind eine Beziehung als erwachsene Person eingegangen, Sie haben vielleicht geheiratet. Natürlich vertrauen Sie diesem Menschen, mit dem Sie da verheiratet sind. Und was passiert, wenn dieses Vertrauen erschüttert wird? Da hat es ganz massive Auswirkungen. So, wenn Sie das als erstes haben, dann haben Sie schon mal eine ganz, ganz wesentliche Erkenntnis, dass es beim Glauben nicht um ein Ahnen, Hoffen, Wünschen, Meinen, Denken geht, sondern beim Glauben geht es ganz elementar darum, jemandem, nämlich Gott oder genauer gesagt Jesus Christus zu vertrauen. Ich gründe mein Leben in Bezug auf Gott auf Vertrauen. Das ist die entscheidende Einheit, auf die es immer wieder ankommt in den kommenden Minuten und auch in diesem Glaubensgrundkurs. Das ist das eine wesentliche Grundstück. Wenn es jetzt sich um christlichen Glauben handelt, dann nehmen wir mal diesen ersten Begriff ins Visier, nämlich das Stichwort christlich oder Christentum oder Christ. Oder ich stelle Ihnen ganz einfach die Frage, was heißt das eigentlich, wenn ich sage, ich bin Christ? Und wenn Sie einmal darüber nachdenken, selbst wenn Sie schon ganz lange Christ sind, dann werden Sie merken, das ist gar nicht so einfach, das mit einem schlichten Satz zu definieren. Was kennzeichnet eigentlich einen Christen? Die Antworten sind ganz unterschiedlich, je nachdem, wo Sie jetzt herkommen, was Ihnen da als erstes einfällt. Manches Mal kommen die Antworten in unseren Glaubensgrundkursen eher aus den äußeren Umständen, die man zu einem Christen gehörig zählt. Also ein Christ hat sich einer christlichen Gemeinde angeschlossen, ein Christ findet sich am Sonntag im Gottesdienst ein Christ liest die Bibel, ein Christ betet, ein Christ nimmt an den christlichen Feiertagen teil, ein Christ hält die 10 Gebote, er weiß von dem Gebot der Nächstenliebe. Alles Einzelteile. Und schon wenn ich jetzt ein bisschen nachfrage, ja, wie oft muss denn jemand zum Gottesdienst kommen, damit er sich als Christ bezeichnen kann? Wie viele christliche Feiertage muss er besucht haben? Wie oft muss er die Bibel lesen? Merken Sie, kommen wir ein bisschen ins Schwimmen. Was ist denn so ein Christ? Wann kann sich ein Mensch als Christ bezeichnen? Wenn er sich christlich verhält, wenn er sich einer christlichen Kirche engagiert. Sie merken, das ist gar nicht so einfach und die Definitionen fallen auch entsprechend unterschiedlich aus. Ein klein wenig hilft uns jetzt schon das, was wir im ersten Teil erarbeitet haben. Nämlich, wenn es im Christlichen um Vertrauen geht, dann spielt das natürlich auch bei der Definition, was ist denn so ein Christ, eine ganz wesentliche Rolle. Eine Definition, wer Christ ist und was Christsein bedeutet, schließt also immer mit ein, dass ich eine ganz bewusste Vertrauensbeziehung zur wichtigsten Figur im christlichen Glauben, nämlich zu Jesus Christus, habe. Christsein definiert sich, das entdecken wir, nicht so sehr über einen Sachverhalt, über einen Gegenstand oder um ganz bestimmte Lehrüberzeugungen, so wichtig die sind, sondern Christsein definiert sich zu allererst und zutiefst über eine Beziehung, die ich habe, nämlich eine Beziehung, eine ganz entscheidende, wesentliche Beziehung zu dieser Person, zu Jesus. Wer eine solche lebensbestimmende, lebensrettende Beziehung zu Jesus hat, der ist Christ. So könnte man einen ersten Definitionsversuch einmal heute Abend hinkriegen. Und Sie können selbst sich überlegen, wie das jetzt wäre, wenn Sie sagen müssten, bin ich Christ? Vielleicht würden Sie sagen, Sie sind christlich, im Umfeld des Christentums vielleicht aufgewachsen oder Sie sind interessiert am christlichen Glauben oder wie auch immer. Aber Ihre Definition, Sie sind Christ, hängt daran, ob Sie eine Beziehung, eine Vertrauensbeziehung zu Jesus Christus eingegangen sind. Soweit meine ersten beiden Definitionsversuche zu diesen beiden ganz, ganz wichtigen Schlüsselvokabeln. Der eine Schlüsselvokabel, dem Glauben gleich Vertrauen, dem Christen gleich dem, der eine Vertrauensbeziehung zu Jesus Christus hat. Soweit der erste Teil in unserem Glaubensgrundkurs heute Abend. Wenn wir das mal vor Augen führen, dann entdecken wir, dass natürlich im christlichen Bereich wir immer wieder an eine erstaunliche Erfahrung kommen, je nachdem, wie Ihre eigene Biografie bisher aussieht. Nämlich die Frage, wie ich einen Zugang bisher gehabt habe zum christlichen Feld. In einem mir ganz wichtigen Glaubensgrundkurs hat der Autor das Ganze einmal in einem Baum dargestellt. Ich versuche jetzt, diesen Baum Ihnen zu skizzieren. Ich glaube, vor Ihrem inneren Auge könnte das entstehen. Also Sie haben natürlich bei einem Baum so ein Wurzelwerk, in dem dieser Baum tatsächlich auch dann sich gründet. Sie sehen vielleicht einen Stamm vor sich an diesem Baum und dann haben Sie Äste, die sich dann eben in diesem Baum entfalten. Ich halte es heute sehr, sehr gut. Hier auf der Langensteinbacher Höhe wurde heute tatsächlich ein neuer Baum gepflanzt. Unmittelbar vor unserem neuen Haupteingang wurde heute ein Baum gepflanzt. Der wurde angeliefert und das war der Klassiker, der große Wurzelballen mit allem, was dazugehört, der entsprechende Stamm. Klar, die Äste, wir haben 1. März, da war jetzt noch nicht so viel zu sehen, aber sie waren schon erkennbar, wo das hingehen soll. So, dieser Baum, der Baum des Christlichen, den Sie ja vor sich sehen, können Sie jetzt einmal so sich vorstellen, dass das Wurzelwerk, das, worin alles gründet, das ist diese Schlüsselperson, das ist Jesus Christus. Und das, was nun uns verbindet mit diesem Wurzelwerk, das ist der Glaube, das Vertrauen. Und aus der Gründung dieses Wurzelwerks, zu der ich eine Vertrauensbeziehung habe, erwachsen dann ganz bestimmte Ergebnisse, Äste, Blätter, Früchte, die eben dazugehören. Sie können die in drei große Gruppen unterteilen. Sie können sie einmal in die Gruppe der Ethik oder der Moral unterteilen. Also was macht denn so ein Christ? Wie lebt denn so ein Christ? Die zweite große Gruppe, das wäre die Gruppe der Lehre. Was glaubt so ein Christ? Oder das Dogma. Und die dritte große Gruppe ist, was gehört denn zum Christlichen noch so dazu? Das der ganze Kultus, also Kultus einerseits, Dogma andererseits, Moral, Ethik zum Dritten. Können Sie sich das grob vorstellen? Moral, das meint, wie verhalte ich mich, wenn ich Christ bin? Dogma meint, was sind die Inhalte, wenn ich Christ bin? Und Kultus meint, woran nehme ich teil, wenn ich Christ bin? Also Gottesdienst, Kirche, Abendmahl, Taufe, das gehört alles da rein. So, und jetzt haben Sie es vielleicht vor, Sie diesen Baum, Sie sehen das Wurzelwerk, sehen auf der anderen Seite diesen Stamm und sehen diese drei großen Äste vor sich. So, und jetzt geschieht genau das Faszinierende, dass je nachdem, wie Sie jetzt ticken, ticken Sie oben bei den Ästen oder in der Mitte bei diesem Stamm oder unten beim Wurzelwerk. Also Sie können jetzt sagen, christlich ist, und dann sind Sie in dem Wurzelwerk bei, wenn ein Christ sich liebevoll verhält, wenn er seinen Nächsten lieb hat oder weil er das Glaubensbekenntnis spricht oder weil er regelmäßig am Gottesdienst teilnimmt. Aber entdecken Sie das Phänomen, wenn Sie das nur an den Ästen festmachen, die Definition, wer Christ ist, dann braucht letztendlich nach der Definition dieser Christ noch nicht einmal eine Vertrauensbeziehung zu Jesus, dem einzelnen Wurzelwerk. Das geschieht immer, immer wieder, gerade bei Menschen, die aufgrund ihrer Biografie ihren Baum nicht von unten nach oben gebaut haben, Wurzel, meine Beziehung zu ihm, und das, was sich daraus ergibt, sondern die quasi durch ihre christliche Sozialisation oben eingestiegen sind. Vielleicht waren ihre Eltern schon gläubig, vielleicht sind sie einfach so mitgelaufen, ganz normal, als Kind getauft worden, irgendwo im Kindergottesdienst gelandet. Sie haben sich ja nie viel Gedanken darüber gemacht. Sie sind im Christlichen, haben sie ihr Leben gelebt. Aber sie haben nie eine persönliche Vertrauensbeziehung zu Jesus begonnen. Es hängen quasi im Bild gesprochen die Äste irgendwo in der Luft. Das ist was ganz Eigenartiges, dass da manchmal Menschen meinen, sie wären in dem Sinn Christen, weil sie im Christlichen, in den Ästen schon irgendwo verortet sind, ohne dass sie selber persönlich gesagt haben, ich will eine Vertrauensbeziehung zu Jesus Christus beginnen. Eine christliche Vorgeschichte ist ja nichts Schlechtes, ganz bestimmt nicht. Ich bin ja selber so ein Exemplar, der durch seine Biografie solch eine Vorgeschichte hat, bin unendlich dankbar für mein christliches Elternhaus. Aber es kann dann schwierig werden, wenn man meint, es reicht, in den christlichen Feldern irgendwie beheimatet zu sein. Also ab und zu mal einen Gottesdienst zu besuchen, nichts gegen das Glaubensbekenntnis zu haben und natürlich auch sich halbwegs christlich zu verhalten. Das wäre dann ein Christ. Das ist ein Irrtum. Das ist ein Irrtum. Und ja, meine Erfahrung zeigt mir auch, manches Mal, denke ich, haben es die Personen tatsächlich leichter, das Eigentliche des christlichen Glaubens zu erfassen, die noch nicht einmal diesem christlichen Feld beheimatet sind, die da gar nichts haben aufgrund ihrer Biografie, die man einfach erklären kann, du, im christlichen Glauben geht es um diesen Wurzelballen, es geht um Jesus, die Person, zu der du eine Vertrauensbeziehung aufbaust, aus der dann erwächst, wie du dich verhältst, was du glaubst und wie du an dem Leben der Christen teilnimmst. Ich habe dann oft in meinen Glaubensgrundkursen erzählt, dass mir das sehr deutlich bewusst geworden ist, als diese Glaubensgrundkurse ich noch nicht hier auf der Langensteinbacher Höhe gehalten habe, sondern in den 90er Jahren in Hamburg, als ich dort Pastor in Hamburg in einer Gemeinde war. Und das waren die Jahre, in der ganze Reihe Personen auch so unmittelbar nach der Wende dann aus den neuen Bundesländern unter anderem auch nach Hamburg kamen. Die wurden teilweise auch zu uns in den Gottesdienst eingeladen, landeten in unserer Gemeinde, landeten auch entsprechend in unseren Glaubensgrundkursen. Und da habe ich gerade bei den Teilnehmern aus den neuen Bundesländern erlebt, dass da manches Mal, wenn aufgrund ihrer fehlenden christlichen Sozialisation gar nichts da war, es fast einfacher war, als bei denen noch irgendwie so christliche Reste herumstanden. Also in meinem Kopf habe ich mir das manchmal so vorgestellt, da war das Grundstück manchmal ganz, ganz leer, da waren keine Restgebäude drauf. Man konnte ganz neu dieses Gebäude christlichen Glaubens aufbauen. Und manches Mal bei denen, die noch so Reste hatten, standen noch irgendwelche Ruinen rum. Die musste man erst mal erklären und in das neue Gebäude integrieren oder teilweise abreißen. Jetzt müssten Sie für sich selber überlegen, wo gehören Sie denn biografisch dazu? Wie auch immer, manches Mal entdeckt man, dass man noch so Reste hat, ohne dass man eine Vertrauensbeziehung zu Jesus Christus tatsächlich besitzt. Das ist der zweite Teil in Ihrem Kopf, vielleicht abgespeichert als dieser Glaubensbaum. Christus, die Wurzel, meine Beziehung, der Stamm, aus dem erwächst, wie ich mich verhalte, was ich glaube und wie ich am Kultus, am Gottesdienst, an der Gemeinde, an allem Christlichen teilnehme. So, das ist der zweite Teil, den ich gerne heute Abend Ihnen mitgeben möchte. Also das erste war die Definition von Glaube und von Christ. Themenfeld 1. Das Themenfeld 2 war jetzt das mit diesem Baum, dass ich ein klein wenig begreife, wie ich vielleicht selber auch geprägt bin. Und das dritte, was ich heute Abend noch versuchen möchte, Ihnen gerne weiterzugeben, ist, in ein wenig versuchen deutlich zu machen, wie das eigentlich zu verstehen ist mit den unterschiedlichen Religionen auf der einen Seite und dem christlichen Glauben auf der anderen Seite. Für mich ist das eigentlich etwas ganz, ganz, ganz Wesentliches, dass man das einmal für sich persönlich verstanden hat und für sich persönlich begreift. Es ist ja ein Phänomen, dass es in dieser Welt so unendlich viele Religionen gibt. bei weitem eben nicht nur christlich, sondern alle möglichen großen Weltreligionen, die unterschiedlichsten Religionen, das wissen Sie, das kennen Sie auch. Und jetzt würde ich Sie ganz kurz mitnehmen und Ihnen versuchen, verständlich zu machen, dass bei aller Unterschiedlichkeit, dramatischer Unterschiedlichkeit, ich weiß es, wir jetzt ganz versuchen, elementar rauszukriegen, wie im Kern, im Wesentlichen, eigentlich so eine Religion in Anführungszeichen funktioniert. Sie können sich, wenn Sie wollen, sich so eine Treppe vorstellen. Eine Treppe, wo unten der Mensch ist, der religiöse Mensch, der über eine Treppe der Religion aufsteigen will zu einem ganz bestimmten Ziel. Das Ziel wird in der Religion unterschiedlich definiert. Bei der einen Religion ist es, dass ich im Paradies, im Himmel ankomme oder in einem inneren Gleichgewicht oder in einer Bestätigung meiner religiösen Überzeugung, meiner Ethik, wie auch immer. Sie haben auf der einen Seite auch diesen Menschen, den religiösen Menschen, der über einen ganz bestimmten Prozess zu einem ganz bestimmten Ziel der Religion kommt. Da ist der Mensch und da ist nun das Ziel seiner Religion. Ich denke, das können Sie sich gut vorstellen. Und nun muss und will dieser Mensch durch sein religiöses Handeln diese Treppe hinaufkommen. Diese einzelnen Treppenstufen, die sind ganz verschieden. Dass das Engagement, das Einbringen in eine Religion ist so verschieden wie die Religion eben selber. Ganz oft sind es bestimmte Verhaltensregeln. Also so muss ich das machen, dann komme ich Schritt für Schritt in dieser Religion weiter. Oder bestimmte Dinge, auf die ich verzichten muss. Oder ich muss bestimmte Leistungen erbringen, auch finanzielle Leistungen erbringen, zeitliche Leistungen erbringen. Wie auch immer, das ganze Set sagt, ich, der Mensch, bringe etwas ein, damit ich zum Ziel meiner Religion komme und dann eben die Bestätigung bekomme, dass ich in dem Sinn in meiner Religion stimmig bin. Haben Sie dieses Bild vor sich? Es ist das Grundbild. In der Religionssoziologie kann man das so ganz einfach zusammenfassen. Ich weiß nicht, ob Sie daran Interesse haben, auf einen ganz, ganz mini, mini, mini kurzen lateinischen Satz. Dieser kleine, kurze Satz heißt schlicht und einfach, keine Sorge, ich übersetze ihn gleich, do ut des. Diese kleinen drei Wörtchen heißen auf Deutsch einfach nur do, ich, nämlich der Mensch, der religiöse Mensch, gebe, damit Gott geben möge. Ich, der Mensch, gebe, damit du Gott geben mögest. Das ist die Grundidee. Do, do und des. Ich investiere, ich handle, ich agiere, ich mache und erwarte und hoffe, dass der lebendige Gott oder Gottheit oder wie auch immer dann dieses Ziel in dieser Religion heißt, entsprechend auch dann agiert und die Leistungen erbringt, für die ich in der Religion eingezahlt habe. Man spricht auch dann von einer Versicherungsfrömmigkeit. So weit, so klar? Ich hoffe, dass das für Sie ein bisschen klar ist. Das ist das Grundbild und es entspricht ganz, ganz tief dem Menschsein. Der Mensch ist in dem Sinn ein religiöses Wesen, als er sich einbringen will, um von dieser Religion das zu erhoffen, was er braucht. Glück, Gesundheit, den Himmel, das Paradies, Bewahrung, Hilfe, wie auch immer die Güter heißen, die mit dieser Religion verknüpft sind. So, jetzt habe ich das sehr stark Ihnen beschrieben und Sie ahnen vielleicht schon ein klein bisschen, dass ich Ihnen gerne heute Abend deutlich machen möchte, dass in dem Sinn, vielleicht ist es für Sie jetzt ganz neu, das zu denken, dass aber in dem Sinn der christliche Glaube keine Religion ist. Ich weiß nicht, ob das Ihnen gelingt, das zu denken. Er passt jetzt nicht in dieses Grundsystem hinein. Das Grundsystem lautete ja, hier der Mensch, der durch bestimmte Leistungen sich Gott und der Religion andient und von dieser Religion wiederum eine Bestätigung erwartet. Do ut des, Versicherungsfrömmigkeit. Und im Kern ist der christliche Glaube genau das nicht. Also wir müssen jetzt ganz schroff anders denken. Im christlichen Glauben haben Sie auch diesen religiösen Menschen da stehen. Natürlich. Und Sie haben Gott da stehen, einen persönlichen Gott. Er wird uns in Jesus Christus als Vater beschrieben. Und natürlich will dieser Mensch zu diesem Gott. Die Leiter ist auch da, die Treppe ist auch da. Und jetzt kommt die Kernaussage, die so, so, so wichtig ist, dass natürlich dieser Mensch zu diesem Gott will, aber dass die Kernaussage im christlichen Glauben jetzt die ist, dieser Mensch, der zu diesem Gott will, ist nicht in der Lage, aufgrund seiner eigenen Leistung zu diesem Gott zu kommen. Das ist eine fundamentale Aussage. Kein Mensch ist von sich aus in der Lage, so zu leben, dass er den Ansprüchen Gottes genügen würde und Gemeinschaft, Bestätigung, Leben, Ewigkeit, den Himmel von Gott haben könnte. Der christliche Glaube ist also an dieser Stelle sehr rigoros. Er sagt, es ist nachvollziehbar, dass der religiöse Mensch das versucht, aber der religiöse Mensch wird das nicht schaffen. Er scheitert. Einer, der das sehr, sehr scharf, sehr, sehr deutlich, sehr markant ausgedrückt hat, war natürlich im Neuen Testament der Apostel Paulus. Kein Mensch wird von sich aus gerecht. Kein Mensch ist von sich aus in der Lage, die Ansprüche Gottes zu erfüllen. So, das heißt, dieser religiöse Mensch steht da unten an seiner Treppe, möchte zu Gott und erkennt, ich schaffe das nicht. Und der Clou, der Grundgedanke, die Idee ist nun, dass das uns das Neue Testament zeigt, gegründet auf den ganzen Wahrheiten schon im Alten Testament ist, dass Gott, der eine wahre Gott, dass er das ja weiß. Er weiß es, dass der Mensch dazu absolut nicht in der Lage ist. Wenn aber dieser Gott mit diesem Menschen Kontakt haben möchte, der nicht in der Lage ist, zu ihm zu kommen, dann gibt es nur eine Möglichkeit, dann muss Gott zu ihm kommen. Er muss runter. Gott muss runter. Gott muss in diese Welt des Menschen, des religiösen Menschen ein, weil der religiöse Mensch von sich aus nicht in der Lage ist, den Ansprüchen Gottes zu genügen. Und sehen Sie, das ist bildlich gesprochen am wichtigen Fest der Christen an Weihnachten passiert. Da kam Gott runter. Er kam in diese Welt. Er wurde ganz klein. Er wurde Mensch. Er kam bei uns an. Und jetzt ist natürlich das Besondere. Aber wenn er jetzt hier bei uns ist, wie kommen wir dann trotzdem zu diesem Gott? Wie kommen wir zum Vater? Und ich werde es in den letzten zwei Abenden weiter erklären. Aber das ist jetzt schon mal verstehen. Durch die Beziehung, die jetzt ein Mensch zu Jesus eingeht, nimmt Jesus diesen Menschen mit zum lebendigen Gott in diese unmittelbare Gemeinschaft und Beziehung hinein. Können Sie das denken? Also, er bekommt das, und jetzt hören Sie das entscheidende Wort, er bekommt das geschenkt. Ich hoffe so sehr, dass Sie das verstehen, denn das ist der Schlüssel im christlichen Glauben. Er bekommt das geschenkt. Gott kommt in Jesus auf die Erde, verbindet sich mit den Menschen, die an ihn, die ihm vertrauen, und in dieser Vertrauensbeziehung bekommen sie die Gemeinschaft mit Gott geschenkt. Sie bekommen die Vergebung ihrer Sünden geschenkt. Sie bekommen das Richtigsein vor Gott geschenkt. Sie bekommen den Himmel geschenkt. Sie bekommen das Leben mit Gott geschenkt. Das Wort für schenken, das Wort für Geschenk, das kennen Sie alle. Es ist ein ganz altes christliches Wort, was wir normalerweise in der Umgangssprache überhaupt nicht mehr häufig benutzen, nämlich das Wort Gnade. Gnade, das alte Wort in der Bibel, das alte Wort in der Kirchensprache, das alte Wort heißt nichts anderes als Geschenk. Gott macht mir in Jesus ein Geschenk. Also da, wo Sie immer das Wort Gnade hören oder in einem Kirchenlied hören, da können Sie für Ihren Kopf immer übersetzen, Geschenk. Gott macht mir durch Jesus ein riesengroßes Geschenk. Und das muss ich Ihnen auch noch gleich sagen, damit das nicht zu lange im Unklaren bleibt. Natürlich gilt sofort, dass man sich fragt, warum? Warum? Warum schenkt mir dieser Gott durch Jesus das? Warum macht er das, dass er runterkommt, sich mit mir verbindet und mir den Himmel, das Leben mit Gott, die Ewigkeit, warum er mir das schenkt? Und die ganze Bibel, Sie können anfangen vom ersten Buch und bis zum letzten Buch lesen, ist die Antwort ganz, 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 ganz eindeutig. Er macht das, weil er uns Menschen so sehr lieb hat. Das macht er aus purer Liebe. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, die mit ihm vertrauensvoll zusammen sind, das ewige Leben haben und nicht in der Verlorenheit bleiben müssen. So, haben Sie das jetzt vor sich? Oh, ich wünschte mir so sehr, Sie haben das vor sich, trotz diesem eigenartigen Online-Medium, dass Sie auf der einen Seite jetzt die Religion sehen, wie ein Mensch sich da hocharbeitet in seiner Versicherungsfrömmigkeit und sich bemüht und auf der anderen Seite christlichen Glauben sehen, der an der Stelle ganz rigoros ist und sagt, nein, das funktioniert nicht. Gott schenkt mir das, er schenkt mir das alles. Aber dann denken Sie mal mit mir weiter, und dann bedeutet das ja, dass der Grundsatz der Religion, do und des, ich gebe, damit du Gott geben mögest, für den christlichen Glauben ja gar nicht gilt. Richtig, der gilt nicht. Denn ich habe ja gar nichts gebracht, ich habe ja gar nichts getan, ich habe ja gar nichts religiös geleistet. Er hat mir ja einfach alles gegeben. Ich habe alles nur bekommen. Und alles, was ich jetzt lebe als Christ, weil ich Christ bin, weil ich das Leben, weil ich die Ewigkeit, weil ich den Himmel habe, alles, was ich da lebe, alles, was ich tue, ja, warum tue ich das denn? Also warum lebe ich, wie ich lebe, wenn ich schon alles geschenkt bekommen habe? Warum lebe ich so, wie ich lebe als Christ? Und die Antwort ist ganz einfach und vielleicht für Sie elementar überraschend. Nämlich alles, was so ein Christ jetzt lebt, lebt er aus Dankbarkeit. Er hat ein riesiges Geschenk bekommen und er reagiert in seinem Lebensstil auf alles, was er nun tut, mit Dankbarkeit gegenüber diesem Gott, der ihm das geschenkt hat. Hier haben wir also eine Versicherungsfrömmigkeit. Ich muss leisten, damit ich meine Police eingezahlt habe und die entsprechenden Leistungen erwarten kann, mit all ihren Fragezeichen. Hier beim christlichen Glauben habe ich keine Versicherungsfrömmigkeit, ich habe eine Dankbarkeitsfrömmigkeit. Mein Leben strahlt das aus, was Gott mir geschenkt hat. Hier sage ich, do und des, ich der Mensch gebe, damit du Gott geben mögest. Hier sage ich, do quia didisti, ich der Mensch gebe, weil du Gott in Jesus alles mir gegeben hast. Ein komplett anderes System. Ich hoffe so sehr, dass ich das Ihnen ein wenig verständlich machen konnte. Man hat es auch mal so versucht, zum Ausdruck zu bringen. Es gibt eine 3-Buchstaben-Religion und ein 5-Buchstaben-Glauben. Das hilft Ihnen das Bild. Beim 3-Buchstaben-Religion steht ganz wichtig da, tun, 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 tun. Der Mensch muss tun, tun, tun. Er hat Leistungen zu erbringen. Beim 5-Buchstaben-Glauben heißt es getan, 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 getan. Nicht ich. Jesus hat es für mich getan. Ein riesengroßer Unterschied. Sie können sich den Unterschied zwischen der Grundidee der Religionen, Versicherungsfrömmigkeit, tun, und christlichen Glauben, Dankbarkeitsfrömmigkeit, getan, nicht krass genug vorstellen. Das sind zwei völlig verschiedene Dinge. Das ist natürlich revolutionär. Wenn ich das verstehe, begreife ich, warum der christliche Glaube im Kern keine Religion ist. Und warum der christliche Glaube zu anderen Religionen sagt, ehrenwert, was da geschieht, absolut ehrenwert, nachvollziehbar das religiöse Handeln, aber aus der Sicht christlichen Glaubens völlig hoffnungslos. Und verstehen Sie, der Christ ist dann nicht der bessere Religiöse, eben genau nicht, sondern der Christ ist der, der ein riesengroßes Geschenk bekommen hat. Der Christ ist der Beschenkte. Das Evangelium, dieser Fachausdruck für die Inhalte christlichen Glaubens, bedeutet gute Botschaft. Die gute Botschaft heißt, du Mensch bekommst in der Vertrauensbeziehung zu Gott ein riesengroßes Geschenk. Ah, ich muss in die Zielgerade kommen. Und wenn ich jetzt in die Zielgerade dieses ersten Abends komme, dann möchte ich Ihnen sagen, das, was ich gerade versucht habe, in den letzten paar Minuten Ihnen zu erklären, mit Religion einerseits, christlichem Glauben andererseits, hat der, der die Kernfigur christlichen Glaubens ist, nämlich Jesus, ganz wunderbar erklärt. Da können sich alle komplizierten Schäfererklärungen wieder schenken, wenn Sie mir ganz kurz zuhören, wie Jesus das versucht hat zu erklären. Er hat es im Lukas-Evangelium erklärt. Sie können das nachlesen im 18. Kapitel. Und dort heißt es ab Vers 9 in der Erklärung von Jesus zu Religion und Glaube Folgendes. Er sagte, ein Gleichnis. Ein Gleichnis ist eine Beispielgeschichte. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, ein religiöser Mensch, der andere ein Zöllner, ein nicht religiöser Mensch. Der Pharisäer stand für sich und betete so: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, wie die Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Ich hoffe so sehr, Sie sehen die Treppe. Die Treppe, die dieser Pharisäer wohlmeinend, aber aus christlicher Perspektive hoffnungslos hinaufgeht und doch sich viel, viel besser empfindet als dieser Zollbeamte. Bei diesem Zollbeamten heißt es, er stand von Ferne, wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, der hat erst gar nicht angefangen, die Treppe hochzugehen, sondern er schlug an seine Brust und sprach, jetzt hören Sie dazu, Gott sei mir Sünder gnädig. Übersetzen Sie das mit dem, was wir gelernt haben. Gott, bitte, gib mir ein Geschenk. Von mir aus komme ich nicht zu dir. Und Jesus sagt, dieser Zöllner, der ging richtig vor Gott hinab in sein Haus, jener nicht. Ah, so kurz, so klar, so einfach hat Jesus den Unterschied zwischen Religion und christlichem Glauben erklärt. Hier der religiöse Mensch, hier der glaubende Mensch, und der glaubende Mensch sieht den religiösen Menschen, verachtet ihn nicht, denn wenn er den Glauben nicht kennengelernt hätte, wäre er in gleicher Weise auf der religiösen Seite. Aber er ist jetzt der, der ein riesengroßes Geschenk bekommen hat. Ach, das reicht für heute. Das war schon mehr als genug. Ich fasse noch mal ganz, ganz kurz unsere drei Themen zusammen, bevor ich Sie mit Gebet und Segen in diese Nacht hineingehen lasse oder vielleicht im Zoom-Meeting gleich wieder treffe. Also, das eine war die Definition von Glaube als Vertrauen und von Christ als der, der eine Vertrauensbeziehung hat. Die zweite große Welt war die Welt dieses Baums mit Wurzelwerk Christus und dem Glauben als der Vertrauensbeziehung, dem Stamm und den Auswirkungen. Und Sie selber können sehen, wo Sie sich jetzt einordnen würden. Und das dritte war, dass Sie in diesem Glaubensgrundkurs begreifen, was der fundamentale Unterschied ist, ob ich religiös bin, wie auch immer, einer Weltanschauung verhaftet bin, oder ob ich ein Geschenk bekommen habe, das mir in Christus gemacht wird. Ich ermutige Sie, darüber nachzudenken. Ich ermutige Sie natürlich, in der Bibel zu lesen. Ich ermutige Sie, mit Gott ins Gespräch zu kommen, zu beten. Das können Sie alles tun. Gott möge Sie richtig, richtig reich segnen. Und auch dieses Format, dieses Online-Glaubensgrundkurses dazu nutzen, dass in Ihrem Kopf und Herz das immer klarer, immer deutlicher wird, was für ein unglaubliches Geschenk uns Gott in Jesus Christus gemacht hat. Und Sie mit, wenn Sie an Christus glauben, zu diesen reich beschenkten Menschen gehören dürfen, die in Christus alles gefunden haben, alles, absolut alles geschenkt bekommen haben. Ich möchte gerne an dieser Stelle abschließen, indem ich noch mit Ihnen, mit uns bete. Herr Jesus Christus, ganz herzlichen Dank für diese Minuten, die wir so jetzt teilen konnten. Ganz herzlichen Dank für diese Zeit, die wir jetzt hatten. Du weißt, wer jetzt welchen Gedanken hat, was wen wie bewegt hat. Und wir wollen dich ganz herzlich bitten, dass auch dieser Glaubensgrundkurs mit dazu dient, dass der ein und andere für sich seinen Zugang selber zum christlichen Glauben findet. Und dass die, die schon mit dir unterwegs sind, in ihrem Glauben gestärkt, profiliert, tief glücklich und zufrieden ihren Weg gehen können. Danke, dass du das tun möchtest. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen.